Die Sonne gleißte durch das Glasdach des Gewächshauses. Hugo Bellmer blinzelte und wandte den Kopf ab. Der Schweiß rann ihm über das Gesicht und brannte in seinen Augen. Er war rücklings auf einen quietschenden Sprungfederrahmen fixiert, Hand- und Fußgelenke mit dutzenden Kabelbindern umwickelt. Er trug nichts bis auf seine Schießerunterwäsche, die durchgeschwitzt und verdreckt an seiner Haut klebte. Die Luft war drückend schwer und feucht, jeder Atemzug ein Kraftakt. Seit er aufgewacht war, hatte er stundenlang mit aller Macht an seinen Fesseln gezerrt, hatte versucht, seine Hände irgendwie aus ihnen zu winden. Ohne Erfolg. Bei jeder Bewegung schnitten sie nur noch tiefer in sein Fleisch. Irgendwann hatte sein linker Fuß angefangen zu kribbeln, als stächen 1000 kleine Nadeln in seine Haut. Mittlerweile konnte er ihn gar nicht mehr bewegen, nicht mehr spüren. Er fühlte sich wie abgestorben an. Gestern Abend hatte er sich noch mit einem Glas Riesling auf die Terrasse seines Strandhauses gesetzt, um den Sylter Sonnenuntergang zu genießen. Eine Schar Möwen hatte nach Wattwürmern gejagt. Das war das Letzte, woran er sich erinnern konnte. Was war dann geschehen? Natürlich hatte er um Hilfe gerufen. So lange, bis er heiser war und das Echo seiner eigenen, immer verzweifelter klingenden Stimme nicht mehr ertragen hatte. Er hatte, so gut es in seiner Lage ging, nach Hinweisen gesucht, nach irgendetwas, das Rückschlüsse auf seinen Aufenthaltsort oder seinen Entführer zuließ. Aber bis auf den Federrahmen schien das Treibhaus vollkommen leer. Nichts wuchs hier drinnen. Nur jenseits der Glaswände ragten ringsum Apfelbäume in die Höhe. Er meinte sogar, hinter den Baumkronen ein Reetdach zu erkennen. War er immer noch auf Sylt? Wie lange hielt man ihn schon auf dieser Pritsche fest? Ohne Essen, ohne etwas zu trinken. Irgendwann hatte er nicht mehr an sich halten können und in seine Unterhose gepinkelt. Noch nie in seinem ganzen Leben war er so gedemütigt worden. Nicht im Privatbereich und erst recht nicht in der Geschäftswelt. Er war ein Machtmensch. Er war Vorstandschef, einer der 10 reichsten Männer Deutschlands mit einem Privatvermögen von über 1,2 Milliarden Euro. Und wer jemals an seiner Stärke gezweifelt hatte, den hatte er bisher schnell vom Gegenteil überzeugt. Sie würden ihn finden, würden alle Hebel in Bewegung setzen. Schließlich war er niemand Geringeres als Hugo Bellmer. Sie würden mit Polizeihubschraubern über genau diesen Ausschnitt Himmel fliegen, auf den er seit so langer Zeit starrte, und ihn finden. Sie würden dieses Wäldchen mit Spürhunden durchkämmen. Sylt war nicht groß. Sie würden ihn finden, ganz sicher. Und dann würden seine Anwälte über dem Entführer ein Höllenfeuer niederprasseln lassen, wie es die deutsche Justiz noch nicht gesehen hatte. Jede Stunde, die er in diesem Gewächshaus verbringen musste, würde er ihm in Gefängnisjahren zurückzahlen. Gerade als Bellmer aus seinem Racheszenario neue Hoffnung schöpfte, erklang hinter ihm ein Quietschen. Die Tür hinter seinem Kopfende öffnete sich. Jemand war gekommen. So sehr er auch den Kopf verdrehte, er konnte denjenigen nicht sehen. Dann hörte er Schritte. Jemand trat an die Seite der Pritsche. Er wollte schon eine Tirade aus Fragen und Drohungen auf seinen Entführer abfeuern, aber dann sah er, wer es war. Und der Anblick machte ihn sprachlos. Vor ihm stand ein Mädchen, höchstens 13 Jahre alt. Sie trug ein schlichtes, weißes Baumwollkleid, das ihr etwas Reines, Unschuldiges gab. Ihre kastanienbraune Lockenmähne hatte sie zu einem Pferdeschwanz gebändigt. Ihr Gesichtsausdruck war gleichgültig. Aus dem Jutebeutel, den sie sich über die Schulter geschwungen hatte, holte sie 2 Liter Flaschen Wasser, eine Packung Knäckebrot und einen silbern umrahmten Handspiegel. Sofort richtete sich Bellmers ganzes Denken auf das Wasser. Seine geschwollene Zunge wand sich in der ausgedörrten Mundhöhle, seine Muskeln spannten sich an.
»Wer bist du, Kleine?« fragte er. »Wer schickt dich? Glaub mir, wenn du mir hilfst, dann wird sich das für dich lohnen.«
Sie ignorierte ihn, schaute ihm noch nicht einmal ins Gesicht und schraubte eine der Wasserflaschen auf.
»Hey, kannst du sprechen?«
Er konnte sich nicht vorstellen, dass dieses zarte Mädchen für seine Entführung verantwortlich sein sollte. Zwang sie jemand dazu? Gab es hier drinnen Kameras? Wurde sie beobachtet? Erst als sie ihm die Wasserflasche an den Mund hielt, sagte sie ihr erstes Wort.
»Trink.«
In gierigen Zügen nuckelte er an der Flasche. Schließlich entriss das Mädchen ihm mit einem heftigen Ruck das Wasser, wobei sich jede Menge Flüssigkeit über seine Brust ergoss. Er verschluckte sich, hustete.
»Mehr!«
forderte er. Das Mädchen schüttelte nur den Kopf und steckte die Flasche zurück in den Beutel. Sie fütterte ihn mit einer Scheibe Knäckebrot und gewährte ihm erst dann noch einen Schluck Wasser. Nie hatte etwas so gut geschmeckt. Er sollte am Leben gehalten werden, so viel war sicher. Aber wofür? Ging es um Lösegeld? Wenn ja, wieso hielt man ihn dann in einem Treibhaus fest?
»Der Spiegel«, fragte er, »wofür hast du mir einen Spiegel gebracht?«
Und damit begann der Albtraum. Das Mädchen lehnte den Spiegel gegen einen handgroßen Stein, den sie gleich neben den Federrahmen gelegt hatte. So konnte Belma zum ersten Mal sehen, was unter ihm war. Was unter ihm wuchs. Ein Dutzend angespitzte, armdicke Bambussprossen endeten knapp 5 Zentimeter unterhalb des Federrahmens. Unterhalb seines Rückens. Belma zog die Brauen zusammen.
»Was soll das werden?«
Das Mädchen schraubte die zweite Wasserflasche auf und goss den Bambus mit großer Sorgfalt. »Ich soll Ihnen erklären, was geschehen wird«, sagte sie dann mit ruhiger Stimme. Ihre Worte klangen wie auswendig gelernt. »Der Bambus wächst mehrere Zentimeter pro Tag, selbst durch Gestein und festes Erdreich hindurch. Wenn er kein Licht bekommt, so wie jetzt, wächst er schnurgerade nach oben auf dem Weg zur Sonne.« Belma schluckte trocken. Erst hatte er es nicht abwarten können, dass das Mädchen endlich redete. Jetzt wünschte er sich nichts mehr, als dass sie aufhörte. »Der Bambus wird Sie durchbohren, Herr Belma. Wenn Sie Glück haben, sterben Sie an den Folgen des Schocks. Wenn nicht, dann werden Sie vollen Bewusstseins miterleben, wie die Pflanze durch sie hindurch wächst. Ich werde kommen und den Bambus und sie dafür so lange wie nötig am Leben erhalten.« Der Brei aus Wasser und zerkautem Knäckebrot schoss aus seiner Speiseröhre. Er drehte den Kopf zur Seite und erbrach.
Das konnte nicht wahr sein. Das hier geschah nicht wirklich.
»Warum?«
jaulte er tränenerstickt.
»Warum? Nehmt mein Geld, ihr könnt alles haben, bitte, tu das nicht, binde mich los!«
Das Mädchen packte stumm den Spiegel zurück in den Jutebeutel und verließ das Gewächshaus, ohne sich auch nur ein einziges Mal nach ihm umzudrehen. Er schrie, kämpfte gegen seine Fesseln, wand sich auf dem harten Drahtgeflecht hin und her, bis seine Muskeln vor Schmerz pochten.
»Warum? Warum folterte man ihn so grausam?«
Er musste an sein Handy denken. In seiner Kontaktliste fanden sich die Nummern einiger der einflussreichsten Menschen der Welt. Börsenvorstände, Botschafter, globale Geschäftsführer, Regierungschefs. Noch vor einem Tag hätte ihm das ein Gefühl der Sicherheit gegeben. Diese konzentrierte Macht, dieser Einfluss. Keiner von ihnen würde ihm jetzt helfen können. Keiner würde verhindern können, dass das Gewächs unter ihm weiter in die Höhe schoss, bis seine Spitzen irgendwann seinen Rücken kitzeln würden. Der erste Vorbote des Schmerzes. Ein Kribbeln in seiner Hüftgegend. Fast meinte er körperlich zu spüren, wie der Bambus teleskopartig unter ihm emporspross. Bildete sich sogar ein zu hören, wie er knackend und ächzend immer weiter wuchs. Und wuchs. Und wuchs.